Also wir haben heute schon vieles gelernt. Zähne putzen muss man, bevor es zu spät ist. Und darum schauen wir heute auch miteinander ein achte Gebot an, dass wir gar nie in die Versuchung hineingehen oder in die Falle hineinstolpern. Ich möchte euch zum Anfang vielleicht ein bisschen eine andere Frage stellen, wo ihr zuerst Stirnrunzeln habt. Ich komme heutzutage nicht mehr so draus, wie die neuen Berufsbezeichnungen sind. Die haben sich in den letzten 10, 20 Jahren gewaltig geändert. Eine Hausfrau ist heute, wie heisst heute eine Hausfrau offiziell? Das ist eine Family Managerin. Ein Lastwagenmechaniker ist heute ein Automobilmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeuge. Ich habe es aufschreiben. Das ist ein Lastwagenmech. Und wie ist denn die heutige Bezeichnung für einen Dieb?
Gebrauchsleihe.
Weitere Vorschläge sind kreativ, genau.
Banker.
Geht, ja, nicht ganz.
Ausgelehnt auf Zeit.
Ich sage es euch, das ist eine Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Heute geht es ums achte Gebot. Wir haben es alle schon getan. Und Gott sagt, du sollst nicht stellen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, können wir das nachlesen. Wir nehmen den Vater vom letzten Herbst wieder auf. Wir haben uns dort mit der Serie von den 10 Besten, also mit Gottes Gebot, Lebensweisheiten, wo er uns das Herz geleitet hat, also dem Volk Israel dortmal, uns aber auch mit auf den Weg gibt. Wir nehmen den Vater auf und führen den noch zu Ende in den nächsten 3 Sündigen. Wer von euch, ich möchte mal wissen, wer von euch ist schon mal bestohlen worden? Und was ist euch, also wer ist schon mal bestohlen worden? Hand auf. Was ist euch geklaut worden? 2, 3 Meldungen?
Holz im Wald.
Handtasche.
Fotoapparat.
Auto. Wow, das ist. Portemonnaie, genau. Okay. Das ist ärgerlich. Egal was es ist immer ärgerlich, wenn dir etwas geklaut wird. Und jetzt mal ein ehrlicher Moment. Wer von euch hat schon mal etwas selber geklaut? Okay. Ja, ihr seid recht ehrliche heute. Das ist gut. Ich frage euch jetzt nicht was, ich erzähle ein eigenes Beispiel. Ich habe als Teenie einmal im Migros ein Jesk mitlaufen lassen, ohne zu zahlen, eingepackt. Ich habe gerade so Lust gehabt, die sind so kreibefein. Die, die in der Werbung waren, sie haben da gross Werbung gemacht. Mit einem Kerzchen drauf und mir ist das Wasser schon im Mund zusammengelaufen, wenn ich das nur schon gesehen habe. Also ich habe mal so eins geklaut. Oder mitgenommen, ohne zu zahlen dafür. Eben, das wäre dann die spontane Eigentumsübertragung. Und hatte dann nachher aber ein schlechtes Gewissen gehabt. Es ist mir nicht besser gegangen damit, nach dem Essen schon gar nicht. Beim Rauslaufen hatte ich das Gefühl gehabt, immer überall herumgeschaut, hoffentlich sieht mich niemand. Es hat mich so geplagt, dass ich dann schlussendlich ein Zeitchen später, also Tage oder Wochen später, ich weiß es nicht mehr genau, zurückgegangen bin und glaube, sie 10er-Noten angelegt habe und gesagt, sorry, es tut mir leid. Und von dem Moment weg, ist eine Last weg gewesen. Und seitdem habe ich versucht, nicht mehr zu klauen. Versucht. Wir schauen im Weiteren, was es denn sonst noch heisst. Ein achte Gebot, das Gott, dem Volk Israel, mit auf den Weg hat, schützt ein Eigentum. In dem Diebstahl, und zwar in jeglicher Art und Weise, jegliche unrechtmäßige Aneignung von Sachen kategorisch verbieten tut. Oder man könnte sagen, halt dich beim Erwerb von deinem Eigentum an die Regeln und respektiere, was anderen gehört. Das wäre eine andere Formulierung von du sollst nicht stellen. Viele von uns reagieren bei dem Gebot vom Diebstahl genau so, wie wir auch beim Gebot vom du sollst nicht töten reagieren. Ja, Christian, danke für die Ausführungen. Kannst zum nächsten gehen, betrifft mich ja nicht. Ist es wirklich so einfach? Ich würde doch nie das Eigentum von jemandem anderen an mich reissen. Ich würde nie so eine spontane Eigentumsübertragung machen. Gehen wir weiter zum nächsten. Ich sage, wir alle haben schon gestohlen. Genauso wie das es möglich ist, dass wir durch Wort, Taten, Gedanken oder Blick andere umbringen, in Anführungs- und Schlusszeichen, auf genauso vielfältige Art und Weise, können wir auch uns an anderen bereichern. Es gibt Arten von Diebstahl, die oberflächlich betrachtet harmlos sind, aber in Wirklichkeit eben doch Diebstahl darstellen. Ein paar Beispiele. Wie verhält es sich zum Beispiel mit Angestellten, die sich ohne Erlaubnis im Materiallager von seinem Arbeitgeber bedienen? Irgendwelche Zementsäge, Bausteine, Werkzeuge, Stromkabel, Locher, Papier, Bleistift, Kugelschreiber, Notizbücher, Notizblöcke, Schirm, was auch immer. Einfach sagen, es hat ja so viel da unten, alle anderen machen es auch. Kann ich, darf ich in dem Fall auch. Nur ein bisschen da, ein bisschen dort, ist doch keine grosse Sache. Tatsache ist, du hast etwas mitlaufen lassen. Ohne zu fragen, ohne zu zahlen, ohne dass es dir gehört. Auch hier ein Beispiel. Ich habe in meiner Studienzeit, während der Semesterferien, bin ich zurück auf die Bank gearbeitet. Nicht mehr als Banker, sondern als Assistent. Und ich habe dort das Büro vom Filialleiter neu organisieren. Und der hat dort so coole Hängeregister gehabt. Die habe ich gesucht und die habe ich irgendwie nirgends gefunden. Und die haben da oben extra so eine Lasche, wo du etwas kannst reintun kannst. Ich habe 10, 15 eingepackt. Ich habe gesagt, nützlich. Es hat Führung gehabt. Ich habe es erzählt und gewusst. Ich habe die eingepackt und am gleichen und den Tag ist es mir einfach nicht gut gegangen. Wohlbemerkt schon im Theologiestudium. Und dann nachher gesagt, nein, ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Ich bin nachher zu der Filialleiterin gegangen und habe gefragt, als erstes habe ich es zugestellt, habe nachher gefragt, du, kann ich ein paar von denen abkaufen? Dann hat sie gesagt, ja, wie viel brauchst du denn? Ja, 10, 15 Stück. Dann hat sie gesagt, ja, kein Thema. Nimm es einfach mit, ist in Ordnung. Ich habe gesagt, okay. Und ich bin mit einem ganz entspannten und befreiten Gewissen habe ich nach Hause gehen können. Weil ich nicht einfach das genommen habe, wenn ich es im ersten Moment wollte, sondern weil ich nachher das geklärt habe. Oder wie sieht es beim Diebstahl zum Beispiel mit der Arbeitszeit aus, wo wir unserem Arbeitgeber stellen, indem wir während der Arbeitszeit private Angelegenheiten erledigen. Ich habe mal noch einmal gelesen, dass einzelne Händler sagen, dass mehr von ihren Angestellten gestohlen wird, als von ihren Kunden. Sie haben mehr Angst davor, intern über den Tisch gezogen zu werden, als von außerhalb. Was sagt uns das? Es deutet darauf an, dass Menschen sich daran gewöhnt haben, Gegenstände mitzunehmen, die ihnen rechtmässig nicht gehören. Eine andere Form von Diebstahl ist die Dauerausleihe. Etwas, das du für immer ausgelehnt hast. Wie steht es zum Beispiel um die Leiter von deinem Nachbarn, der jetzt schon 2 Jahre hinter deinem Haus steht? Oder um den Pinsel? Oder um die Salatschüsseln? Oder die Kuchenplatte? Die bei dir liegen geblieben ist. Eigentlich wüsstest du ja, wem es gehört. Oder wie sieht es aus mit Büchern, DVDs, CDs? Du hast gesagt, du willst es zurückgeben. Aber irgendwie ist es bis jetzt nie dazu gekommen. Ich will jetzt nicht beurteilen, dass das schon Diebstahl ist. Ich sage einfach, bis jetzt ist es nicht so weit gekommen, dass es du zurückgegeben hast. Hast du diese Sachen wirklich nur ausgelehnt? Oder hast du es stillschweigend dir angeeignet, indem du es nicht zurückgegeben hast? Um dein Gedächtnis in diesem Bereich zu entlasten, kann vielleicht eine Liste helfen. Du kannst aufschreiben, was du alles auslehnen tust und alles, was du schon ausgelehnt hast. Und dann weißt du, wo dass du noch etwas musst zurückgeben und wo dass du etwas wieder darfst einverlangen. So hast du die Übersicht immer dabei. Genau. Schreibe mal alles auf. Das ist vielleicht ja, so eine Aufgabe für heute Nachmittag oder für die nächste Woche. Schreibe mal alles auf, was du an deinem Arbeitsplatz mitgenommen hast. Mach mal so eine Liste, wo du dir Sachen angeeignet hast, die eigentlich dir gar nicht gehören. Eben, das kann sein, dass du am Arbeitsplatz etwas mitgenommen hast. Wo du ausgelehnt hast, alles, was Freunde oder Verwandte dir auf Zeit zur Verfügung gestellt haben, wo jetzt immer noch bei dir zu Hause rumliegt. Und wenn du die Liste dann so erstellt hast, dann verspricht Gott, dass du im Verlauf des Monats oder bis Ende Monat die Sachen zurückgeben haben. Hast du etwa, nein, ziemlich genau, 4 Wochen der Zeit. Vielleicht musst du nur über die Straße gehen oder beim Nachbarn rufen. Vielleicht musst du auch auf die Post gehen, Sachen verpacken, verschicken. Vielleicht musst du eine Kontonummer von jemandem fragen, weil du etwas zurückerstatten willst. Ich bin gespannt, was das auslöst. Und vielleicht macht es noch Sinn oder ist es noch gäbig, wenn du einen Brief dazu schreibst oder ein paar Texte dazu sagst, wie das dazu kommt, dass du dich jetzt so verhaltest, dass es zurückschickt, dass du etwas überweisen tust, dass du etwas möchtest klären. Weil du da es im Reinen mit dir selber, im Reinen mit dem Gegenüber und im Reinen mit Gott möchtest sein. Für nächste Woche, so, wenn du mal Zeit hast, eine Viertelstunde. Das Schwierige ist wahrscheinlich nicht, die Liste zu erstellen. Das Schwierige ist, das nachher umzusetzen. Also, Diebstahl beeinträchtigt unsere Selbstachtung. Sie verursacht Sorgen und zerstört unsere Glaubwürdigkeit. Unsere Glaubwürdigkeit als Mensch und unsere Glaubwürdigkeit als Christen. Aber wenn wir Reue zeigen und das wieder in Ordnung bringen, das wieder gut machen, dann macht uns das frei. Dann befreit uns das. Es befreit uns von den Fesseln, von der Schuld. Und wir können wieder mit einem erhobenen Haupt, mit offenen Augen, am Nächsten in die Augen schauen. Ich bin im Reinen mit mir selber, mit dem Nächsten, im Reinen mit Gott. Also, das zum Thema «Wir alle stellen». Ich möchte mit euch jetzt noch einen kurzen Clip anschauen. Ich finde die immer so gäbig, die sie da erstellt haben für die Serie «Die 10 Besten». Es gibt auch heute einen. Wie denn Diebstahl sonst auch noch könnte aussehen?
Peter möchte gerne einen dieser ultra-trendigen Schlüsselanhänger. Im Laden kostet der 12,90 Franken. Ganz schön teuer. Den Anhänger macht der Indonesier Siti. Jeden Tag schnitzt er 20 Stück. An jedem verdient er 1 Franken und kann damit seine Familie gut ernähren. 2 Tage später sieht Peter, dass der gleiche Anhänger nur noch 6 Franken kostet. Super, aber immer noch zu teuer. Gleichzeitig arbeitet Siti viel hektischer. Er schnitzt jetzt pro Tag 40 Schlüsselanhänger, um gleich viel zu verdienen. Die größeren Kinder müssen mitarbeiten und können nicht mehr zur Schule. Eine Woche später kostet derselbe Anhänger nur noch 3 Franken. Peter ist begeistert. Jetzt will er gleich 10 Stück. In Indonesien ist Siti verzweifelt. Die ganze Familie arbeitet und bekommt trotzdem immer weniger Lohn. Dabei hat er doch so gehofft, dass es seine Kinder einmal besser haben. Im Geschäft entdeckt Peter neben den 3-Franken-Anhängern die genau gleichen für 12 Franken. Die Verkäuferin erklärt, diese Anhänger werden so produziert, dass die Arbeiter und ihre Familien davon gut leben können. Die anderen nicht. Peter muss entscheiden, ob er stehlen oder teilen will. Er denkt nicht lange nach, kauft 10 Schlüsselanhänger und bezahlt gerne 120 Franken.
Wenn wir in Coop, in Migros, in Aldi, in Lidl oder wo auch immer du einkaufst, reingehen, dann werden wir überschüttet von Aktionen. Und spätestens da bin ich gefordert. Fordert es mich raus, ein Thema. Ich finde es auf eine gute Art und Weise dargestellt, wie wir auf andere Weise können oder die besinnt, indem wir andere ausbieten oder wissen, dass hindurch eigentlich die Rechnung überhaupt nicht aufgehen kann. Egal ob Kleider, Pfannen oder Smartphones. Sie alle werden heute spottbillig auf den Markt geschleudert. Und uns allen ist es bewusst, dass ein T-Shirt zum Beispiel für 5 Franken niemals fair produziert sein kann. Nie und nimmer. Aber wir haben sie da Angebot und wir können sie so kaufen. Und die Frage ist, bin ich bereit, ein bisschen mehr zu zahlen? Dafür aber sind diese Produkte zu gerechten Löhnen produziert worden. Stellen oder teilen, das ist die Frage. In der Bibel, vor allem bei den Propheten, ist es ein grosses Thema, dass wir den Armen helfen und Menschen nicht ausbeuten tun. Also jetzt habe ich aber genug gesagt zum Stellen. Jetzt möchte ich schauen mit euch, wie wir denn das verhindern können, dass wir überhaupt die bewerten. Ein bisschen lösungsorientiert. Als erstes entscheide dich ganz bewusst. Ein Grundsatzentscheid. Ich stille nicht. Egal welche Situation. Ich stille nicht. Sei es jetzt bei Musik oder beim Film, den ich im Internet möchte runterladen. Sei es bei der Steuererklärung, wo ich wirklich alle Einnahmen deklariere. Sei es beim Trinkgeld, das ich im Service bekommen habe, das ich mit dem Team teile. Sei es beim Schwarzfahren im Bus. Nein, ich zahle mein Billett. Oder was auch immer deine alltägliche Situation ist. Ich stille nicht. Weil der Punkt ist, wer stillt, der hat erstens ein schlechtes Gewissen und zweitens muss er immer Angst haben, dass er nächstens verwünscht wird. Es ist, und Freiheit. Freiheit sieht anders aus. Frei sich im Alltag bewegen ist, ich muss gar keine Angst haben, dass so etwas passiert, weil ich im Reinen bin mit mir, mit meinen Mitmenschen und mit Gott. Wer sich gegen das Stellen entscheidet, denkt mehr an seine Mitmenschen. Und es geht wie auch im 6., 7. und auch 9. Gebot, wo wir nächsten Sonntag werden anschauen, auch um unsere Integrität, um unseren Charakter. Wie verhalten wir uns, wenn niemand anschaut? In meinem dunklen Kämmerli, wenn ich allein im Regal stehe, egal was. Wenn ich allein bin, mir niemand über die Schulter schaue, ich niemandem eine Rechenschaft ablegen. Wie handle ich denn? Bin ich denn ehrlich? Und ich fordere mich raus, fordere uns raus, dass wir das sind und unser Haus, unser Lebenshaus auch auf ein festes Fundament stellen. Das gilt auch für Manager von grossen Firmen. Man leistet da immer wieder von Abzocken oder von Wirtschaftsskandal. VW-Skandal war zum Beispiel so einer, der die Presse sehr beschäftigt hat. Seriöse Firmen, die man vermeintlich meint, die aber auch, ich sage, da betroffen sind. Man liest immer wieder, man kann eigentlich tagtäglich irgendetwas lesen, wo so etwas passiert ist. Auch das Klecki ist nicht ausgenommen. Siehe Beispiel Rimus, der Vergangenheit, der Finanzen, die dort kräftig zugelangt hat. Gier kennen wir aber auch im Kleinen. Dazu muss man nicht irgendwie ein Manager oder ein Finanzer oder ein Banker sein. Es fängt im Kleinen an. Wir spüren einfach sehr deutlich, wie aktuell dass die 10 Gebote eben auch heute in unserer Situation noch sind. Also, ich entscheide mich bewusst nicht zu stellen. Dann denke ich über meine Bedürfnisse nach. Wer stillt, der hat nämlich das Gefühl, dass er zu wenig bekommt. Egal, was, ein Objekt, was für ein Objekt uns fehlt, es steckt ein Bedürfnis dahinter. Und die Frage ist, warum willst du das haben? Warum willst du jetzt jemanden oder etwas klauen, jemanden betrügen? Was fehlt dir denn wirklich? Und macht es dich langfristig wirklich glücklich, wenn du das Objekt der Begierde jetzt hast? Und wie viel ist genug? Wie viel braucht es, dass du glücklich bist? Ich bin froh, dass ich zu meiner Zeit, als ich noch auf der Bank gearbeitet habe, keinen Kleinkredit verkaufen musste. Aber heutzutage als Schalterbeamte hast du Zielvereinbarungen, die sagen, du musst am Schalter so und so viel Kleinkredit an Kunden verkaufen können. Und Kleinkredit, dort fängt es an, dort ist die Werbung dahinter, die sagt, du kannst dir alles sofort und jetzt leisten. Und das treibt nicht nur die Jungen, aber vor allem die Jungen, die jüngeren Menschen, dort in die Schulden fallen. Die sagen, ah, ich kann es jetzt kaufen und erst später zurückzahlen. Super Idee. Im ersten Moment auch gäbig, aber nachher, dann ein paar Jahre später, wenn du merkst, wie viel das sich angehäuft hat, und du musst zurückzahlen, dann verwachst du nachher dann. Und sagst, oh, hätte ich es gescheiter nicht gemacht. Darum da der Tipp, kauf das, was du dir wirklich angespart hast. Und dann macht es auch richtig Freude, wenn es deinen ist. Dritter Punkt, denk über die Auswirkungen an. Jeder Diebstahl, jede Art von Stellen ist ein Teil von einer Negativspirale. Der Diebstahl im Warenhaus macht Produkte teurer, der Raub von Bodenschätz hinterlässt eine verarmte Bevölkerung und eine zerstörte Natur. Diebstähle im Internet verletzen das Urheberrecht mit all seinen Folgen. Man könnte jetzt die Liste beliebig lang fortsetzen. Der Paulus sagt vor bald 2000 Jahren etwas sehr Gutes, zu dem Thema im Epheserbrief an seine Freunde. Wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit der auch noch Notleidenden helfen kann. Also, es geht nicht nur, wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann ist das das eine, aber es geht nachher noch weiter. Du sollst nicht stehlen, sondern wenn du das mal tun hast, dann geh erstens einer ehrlichen Arbeit nach und dann geht es weiter und sagt, und hilf noch Notleidenden. Menschen, wo es nicht so gut geht. Und das führt uns zum nächsten Überpunkt. Gott gibt uns mehr als genug. Glaubst du das? Der Apostel Johannes schreibt im Kapitel 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Erlebst du die Fülle von Gott? Oder ist es für dich mehr eine fromme Floskel? Wo hast du den Eindruck, dass du zu kurz kommst? Und wo stillst du deinen Lebenshunger? Gott schenkt uns genug. Jetzt eine kleine Turnübung. Langt mal mit eurer Hand unter den Sitz und schaut, ob an der Vorderkante etwas ist. Hat jemand etwas gefunden? Ah, ein Zehnernötchen dort hinten. Sehr gut. Hat sonst noch einmal ein Zehnernötchen? Also, jetzt gebe ich den hintersten 20 Personen einen Tipp. Hockt noch in die Reihen da, die leer sind. Es ist schon überlassen. Es hat noch weitere Zehnernötchen. Ihr dürft jetzt aufstehen, da vorne kommen, ihr dürft während dem Gottesdienst da vorne kommen, stört mich nicht. Aber ich will damit sagen, es lohnt sich wirklich, wenn man auch die vorderen Ränge ausfüllt. Also, Gott versorgt uns überreich. Er sorgt dafür. Bei Gott ist die Fülle, er weiß, was wir brauchen. Und seine Fürsorge treibt uns die Angst aus, dass wir zu kurz kommen. Und versuch doch mal bewusst, deinen Besitz und deine Mängel im Leben wahrzunehmen. Und bewusst zu sagen, ich bin zufrieden. Und ich möchte ja bewusst teilen. Jesus fasst den gleichen Gedanken in Wort, wo er das Gleichnis vom reichen Kornbauer erzählt, wo seine Scheuer abgerissen hat, um eine grössere zu bauen, damit er seinen gesamten Reichtum unterbringen kann. Genau, das sind die Fragen, die wir hatten in Lukas 12 können wir das nachlesen. Die Geschichte vom reichen Kornbauer. Da haben wir den reichen Kornbauer, der immer mehr ansehen will, immer mehr möchte haben, damit er nachher dann eine grössere Scheuren hat und dann lange die auch nicht mehr, baut wieder eine grössere. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ich den Kindern immer wieder erzählen darf. Und am Schluss hat er so viel, wo er in die Scheuren reinstopfen muss. Und Jesus sagt nachher, fasst das Ganze zusammen und sagt zu dem Kornbauer, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Und wer bekommt denn den ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und er schließt mit dem Gedanken, so wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer ansammeln tun, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Gott ist nicht gegen Reichtum. Versteht mich da richtig? Er gibt und beschenkt uns gern. Und wir stehen in der Verantwortung, als Verwalter von dem uns Anvertrauten, anderen zu helfen und uns Schätze im Himmel zu sammeln. Aber wie machen wir das konkret? Wie kann ich bei Gott reich sein oder reich werden? Die Bibel macht deutlich, dass wir jedes Mal dann Schätze im Himmel sammeln, wenn wir die Mittel, die eben Gott uns zur Verfügung stellt, dazu brauchen, um in der Welt seinen Willen zu tun. Jedes Mal, wenn wir von unserem Wohlstand etwas ins Leben von anderen Menschen reinfliessen lassen, wenn wir Bedürftigen helfen, wenn der bei dir an der Tür kommt, Leuten, eine Szene abdrucken oder eine Gucci-Karte für im Coop etwas posten oder wenn die der Unterführung dich einen ankriegt, ob du den Fünfleiber darfst haben, dann tun wir etwas Gutes. Zum Beispiel. Oder wenn du etwas ins Kessel leihst, Gemeindearbeit unterstützt oder etwas für die Missionare einzahlst, jetzt wo Priska und Bruno abgereist sind auf Frankreich zum Sprachlernen und nachher auf Guinea gehen, wenn du sie unterstützt, dann tust du dir einen Schatz im Himmel ansammeln. Wohlbemerkt, wir können uns den Himmel nicht erkaufen, das wäre jetzt da die falsche Rückschlussfolgerung, versteht mich an diesem Punkt auch richtig. Es ist weiterhin ein Geschenk von Gott, ein unverdientes Geschenk, das wir nichts dazu tun können. Aber wir können uns, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, wir können uns Schätze im Himmel ansammeln. Wir möchten aus Dankbarkeit und Freude etwas von unserem Besitz weitergeben. Ich möchte mit euch am Gedanken nachgehen, was es denn das Gegenteil ist von Stellen. Das Gegenteil ist geben, spenden oder schenken. In der Apostelgeschichte 20 schreibt der Paulus: Geben macht seliger als nehmen. Wenn wir anstatt zu betrügen Grosszügigkeit zeigen, so werden Menschen uns gegenüber auch grosszügig sein. Also, gib gern und grosszügig und wer loslässt, hat nachher die Hände auch wieder frei, um wieder neu von Gott beschenkt zu werden. Und in dem Moment, wo ich gebe, erlebe ich, dass ich genug habe, genug tun und genug bin. Hör auf, Energie aufzuwenden, um hinter Sachen herzujagen, von denen du eh nie genug kannst bekommen und du vielleicht gar nie brauchst. Der John Wesley, der Gründer der EMK, der evangelisch-methodistischen Kirche, hat folgenden Satz geprägt: Verdiene so viel du kannst, Banker. Spare so viel du kannst, immer noch Banker. Gib so viel du kannst, Mutter Teresa. Verdien so viel wie kannst, spar so viel wie kannst und gib so viel wie kannst. Ich finde das einen sehr eindrücklichen Satz. Einer, der mich wieder herausfordert. Die Bibel ist nicht gegen Reichtum, aber sie ist gegen Gier. Und ich könnte euch Beispiele aufzählen, wo von reichen Menschen, die ich kenne, die nicht gierig sind, die gern von ihrem Reichtum verschenken und zur Verfügung stellen. Und ich kenne auf der anderen Seite auch Menschen, die mit ihrem Anvertrauten sehr drauf sitzen und sehr schwer tun, da zu teilen. Daniela und ich, wir erleben das seit vielen Jahren, dass Gott uns segnet und versorgt. Und ich denke, viele von euch erleben das auch, wenn wir einen Teil von unserem Einkommen in die Gemeinde, in den Gemeindehaushalt oder an die Missionare spenden und investieren. Es ist wie ein Geheimnis, ein geistliches Prinzip von Saat und Ernte. Wer gibt, der bekommt von Gott wieder etwas zurück. Und wir kommen nicht zu kurz. Wenn du das Geheimnis noch nicht entdeckt hast, dann mache ich dir Mut, probier es einfach mal aus. Geld, das wir in Gottes Reich investieren, ist die beste und die sicherste Anlage. Wir müssen keine Angst mehr haben, ob die Kurse aufgehen oder runtergehen. Es ist einfach gut und nachhaltig investiert. So viel zum Thema Schätze im Himmel sammeln. Als letzter Punkt möchte ich noch mit auf den Weg geben, zum Bedenken, dass wir auf unseren Charakter achten tun. Bist dir bewusst, dass Unehrlichkeit deinen Charakter prägt? Und ich gehe einen Schritt weiter, dass Unehrlichkeit deinen Charakter zerstört. Wenn du stillst, dann nimmst du dir selber das Erfolgserlebnis, du nimmst dir die Selbstanerkennung und du nimmst dir die menschliche Würde weg. Und dazu kommt noch, dass auch die anderen die Achtung von dir verlieren. Wenn sie wissen oder wenn sie merken, dass du kein ehrlicher Hub bist. Dass du nicht ehrlich abrechnest, dass du etwas mitlaufen lässt. Man weiss dann plötzlich, dass man dir nicht mehr vertrauen kann. Wer betrügt, hat mit vielen Ängsten zu kämpfen und kann so seinen Gewinn gar nicht geniessen. Weil das Gewissen plagt uns. Der Salomo hat in den Sprüchen aufgeschrieben, Kapitel 11, den aufrichtigen Menschen rettet seine Ehrlichkeit. Doch der, dem man nicht trauen kann, ist durch seine eigene Gier gefangen. Und Jesus sagt, und der Matthäus zitiert dann im Kapitel 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr poliert eure Becher und Schüsseln außen auf Hochglanz, so wie es das Gesetz fordert, doch gefüllt sind sie mit dem, was ihr in eurer maßlosen Gier anderen abgenommen habt. Es geht also nicht darum, gegen aussen sich gut zu präsentieren, sondern dass es von innen her stimmen tönt. Die Pharisäer haben sehr viel gewusst über Gott. Sie haben alles gewusst, vermeintlich alles. Aber es ist bei ihnen bei der Theorie geblieben. Gott will nicht, dass wir eben unsere Fassade polieren, sondern dass wir ehrlich sind, anderen helfen und Barmherzigkeit üben tun. Und bist dir bewusst, dass Gott so ein Handeln, so ein ehrliches Handeln belohnen tut. Das können wir auch nachlesen, Sprüche 28. Ein zuverlässiger Mensch wird reich beschenkt. Doch wer sich um jeden Preis bereichern will, bleibt nicht ungestraft. Das sind also so Inputs, Herausforderungen, Charakterchecks für deinen und meinen Alltag. Charakter ist, was du tust, wenn dich niemand sieht. Wenn es dir jetzt geht und du sagst, du Christian, viele gute Gedanken, spannend, ich kann jetzt aber nicht gerade alles aufschreiben, dann los ist das nochmal in aller Ruhe auf der Homepage nach. Dort ist sie online gestellt. Oder schnapp dir hindurch einen Zettel beim Fenstersims. Die sehen so aus, da sind einige Gedanken, die ich heute gesagt habe, sind drauf und noch weiterführende. Die könnte man sicher auch brauchen für im Hauskreis, um das Thema weiter vertiefen. Beim Fenstersims, links vom Eingang, könnt ihr euch dort gerne bedienen. Nächsten Sonntag geht es dann weiter mit dem 9. Gebot und bereits in 2 Wochen schliessen wir dann ab mit dem 10. Wenn wir jetzt kurz zurückschauen, was haben wir heute gelernt, was haben wir behandelt? Wir haben gemerkt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das heisst konkret für mich, dass ich mich entscheide, nicht zu stellen. Das heisst für mich, dass ich integer handle, dass ich auf meinem Charakter Acht gebe, dass ich im Kleinen treu bin und dass ich mich mit meinen Mitmenschen solidarisiere, aufrichtig bin und mich barmherzig zeige. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass du Gottes Fürsorge in deinem Alltag immer wieder konkret erlebst und dass du ein fröhlicher und glücklicher Verschenker und Verschenkerin darfst werden. Amen.